Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2
Reflexe. An zwei von drei Tagen wird in der US-Stadt Baltimore jemand umgebracht. Die Polizei ist pausenlos im Einsatz. Was sie genau tut und unter welchen Bedingungen sie arbeitet, darüber gibt die umfangreiche Polizeireportage Homicide des US-Journalisten David Simon Auskunft. Für sein Buch Homicide hat Simon, Autor der berühmten TV-Serien Homicide und The Wire, das Morddezernat von Baltimore ein Jahr lang begleitet. 1991 erschien Homicide auf Englisch, jetzt endlich 830 Seiten dick auf Deutsch. Eine Sendung von Raphael Zehnder über einen Klassiker der Krimiliteratur.
Baltimore, 600.000 Einwohner, jedes Jahr um die 300 Morde. David Simon war ein Jahr lang stets dabei, auf der Wache, im Streifenwagen, im Gerichtssaal, auf der Gerichtsmedizin und am Tatort. So beginnt sein Buch.
Jay Lanzmann zieht seine Hand aus der warmen Jackentasche und geht vor dem Toten in die Knie. Er greift ihn ans Kinn und dreht den Kopf zur Seite, bis er die Eintrittswunde sieht, das ovale Loch, aus dem es rot und weiß sickert. »Hier haben wir das Problem«, sagt Lanzmann. »Der hat einen Platten.« »Einen Platten?« Pellegrini springt darauf an. »Ja, einen schleichenden. Sowas kann man doch flicken.« »Na klar, da gibt's so Reparatursets. Wie für Reifen.« »Genau. Wie für Reifen«, fährt Lanzmann fort. »Samt Flicken und allem drum und dran. Wenn's eine größere Wunde wäre, von einer 38er oder so, dann geht's nicht mehr ohne neuen Kopf. Aber sowas kann man flicken.« Lanzmann sieht auf, ganz Ernst und Betroffenheit. »Jesus, meine Zuversicht«, denkt Tom Pellegrini, »was gibt es Schöneres, als zusammen mit einem durchgeknallten Mordfälle zu bearbeiten? Um 1 Uhr nachts, mitten im Ghetto, ein halbes Dutzend Streifenpolizisten, deren Atemwölkchen mal wieder über eine Leiche ziehen. Gibt es einen besseren Ort, eine bessere Zeit für einen echten Landsman, so trocken vorgebracht, dass selbst der Schichtleiter vom Western District im grellen Flackern seines Blaulichts hart auflacht? Nicht, dass die Nachtschicht des Western District ein besonders anspruchsvolles Publikum wäre, man braucht nicht lange im Sector 1 oder 2 Streife zu fahren, um einen ziemlich kranken Humor zu entwickeln. »Kennt ihn jemand?«, fragt Lanzmann. »Hat noch wer mit ihm gesprochen?« »Scheiße, nein«, sagt ein Uniformierter. »Da war schon 10-7, als wir hier angekommen sind.« 10-7, der Funkcode für »außer Betrieb«, umstandslos übertragen auf ein Menschenleben. Wirklich nett. Pellegrini grinst. »Gut, dass sich ein Kopf durch nichts in der Welt aus der Ruhe bringen lässt«, denkt er. Lanzmann stellt sich über das Opfer, die Füße zu beiden Seiten der Taille, und zerrt ihm die Trainingshose herunter. Durch die lieblose Behandlung rutscht die Leiche ein paar Zentimeter über den Bürgersteig und hinterlässt dort, wo die Kopfwunde über das Pflaster scheuert, einen dünnen Film aus Blut und Hirnmasse. Lanzmann zwängt seine fleischige Hand in die Vordertasche.
Mit der Polizeireportage Homicide ermöglicht uns David Simon einen ausgiebigen Blick auf die Arbeit der Homicide Section des Morddezernats von Baltimore. Der Berliner Krimi-Experte Thomas Wörtje freut sich, dass dieser Krimi-Klassiker endlich auf Deutsch vorliegt.
Dieser dicke Schinken war erstens mal überfällig. Dieser dicke Schinken ist ja von 1991, ist ein Klassiker der Polizeireportage, hat auch viel angerichtet, positive Dinge, hat zum Beispiel die wunderbare Fernsehserie Homicide, die gleichnamige Fernsehserie, produziert von Barry Levinson, initiiert. Die hat nämlich gewagt zu zeigen, dass Gewalt und Verbrechen kein Einzelfall ist, sondern ein ganzes Kontinuum sozusagen. Es hört nie auf. Die Polizisten sind immer rund um die Uhr damit beschäftigt. Es ist nicht nur ein Fall, der sie beschäftigt, sondern sie sind immer mit 5, 6, 7 Fällen gleichzeitig beschäftigt. Später wurde das dann interessanter, deswegen ist das Buch jetzt auch erschienen, weil sich rumgesprochen hat, dass Homicide auch, sowohl das Buch als auch die Fernsehserie, jetzt die absolute Kultserie The Wire inspiriert hat und auch in Personalunion hergestellt wird.
Sie sagen, Thomas Wörtje, Homicide, diese Polizeireportage, diese 600 Seiten auf Englisch, 800 Seiten auf Deutsch, die zeigen ein realistischeres Bild der Polizeiarbeit als beispielsweise diese Serienkrimis, wo nach 60 Minuten jeweils ein Fall abgeschlossen ist.
Ja, selbstverständlich, das ist ein ganz großer Unterschied. Es hatte natürlich auch Vorläufer. Also Homicide, die Reportage ist auch nicht out of the blue gekommen, sondern die hatte eben Vorläufer in den Arbeiten von Joseph Wombo, der selbst Polizist war, dann Romane geschrieben hat, aber eben auch True-Crime-Bücher. Nur hat sich Joseph Wombo mit den ganz normalen Straßenpolizisten befasst, also mit den Streifenpolizisten, mit den Uniformierten, während Homicide sich mit der Mordkommission, also immer mit der Elite innerhalb der Polizeitruppe beschäftigt hat. Sagt aber dasselbe sozusagen. Das Bild, das wir von Verbrechen haben, dass da ein Fall ist und jetzt wird er gelöst und jetzt wird er auch laut Fernsehserien wie CSI oder CIS mit allen möglichen technischen Gadgets gelöst und dann hat man den Schurken, wir kriegen ihn alle, dass das natürlich reine Ideologie ist.
Mit anderen Worten, ein Trick, um die Öffentlichkeit zu beruhigen. Denn in der Realität werden, zumal in drogenverseuchten US-Großstädten, längst nicht alle Morde aufgeklärt und viele mutmaßliche Mörder werden freigesprochen. Trotz der Arbeit der 36 Detectives des Morddezernats von Baltimore. Am Tatort trifft der Kriminalpolizist oft auf nichts als eine Leiche.
Keine Zeugen, kein Motiv, aber eine ermordete 44-Jährige mit etlichen Stichwunden und einem Kopfschuss aus offenbar geringer Entfernung. Na, wenigstens liegt sie in einer Wohnung, denkt sich Rich Garvey. Charlene Lucas wurde von einem Nachbarn gefunden, einem Mann mittleren Alters, der in der Wohnung über ihr wohnt. Als er um 5 Uhr am Morgen zur Arbeit ging, bemerkte er, dass ihre Haustür offen stand. Und als er kurz nach 4 Uhr am Nachmittag zurückkehrte, war sie immer noch nicht zu. Erst hat er ihren Namen gerufen und sich dann so weit in die Wohnung gewagt, bis er die Beine der auf dem Boden liegenden Frau sah. Die Sanitäter stellten um 16.40 Uhr ihren Tod fest und eine Viertelstunde später hielt Garvey mit seinem Wagen vor dem Haus in der Gilmore Street. Das Gelände war abgesperrt und die Polizei sorgte dafür, dass außer den Hausbewohnern niemand das rote Backsteingebäude betrat. Das dreistöckige Reihenhaus war erst vor kurzem renoviert und in lauter kleine Single-Wohnungen umgebaut worden. Auf dem Weg in das Gebäude und hinauf zum 2. Stock stellt Garvey sofort fest, dass es keinerlei Zeichen für ein gewaltsames Eindringen gibt, weder an der Haustür noch an der Wohnungstür des Opfers. Sowohl im Wohnzimmer als auch im nach hinten hinausgehenden Schlafzimmer sind die Fenster unbeschädigt. Lena Lucas liegt auf dem Rücken inmitten einer Lache von geronnenem Blut, das den beigefarbenen Teppich großflächig eingefärbt hat. Ihre Augen sind geschlossen, ihr Mund leicht geöffnet und bis auf einen weißen Slip ist sie nackt. Der Blutfleck lässt darauf schließen, dass sie im Rücken schwer verwundet ist, aber Garvey bemerkt auch um das linke Ohr eine Blutkruste, vermutlich von einer Schusswunde. Hals und Kinn der Frau sind außerdem mit etwa einem Dutzend nicht sehr tiefer Schnitte übersät, manche nicht mehr als ein Kratzer.
Während der Polizist den Tatort erfasst und sich mit den Beamten von der Spurensicherung austauscht, wird er über Funk vielleicht schon zum nächsten Tatort beordert. David Simon erzählt, wie die Polizisten mehrere Fälle parallel bearbeiten, immer unter dem Druck der großen Tafel im Büro. Dort bedeutet ein roter Name ungelöster Fall, ein schwarzer Name gelöster Fall, Aufklärungsquotendruck. True Crime heißt die Kriminalliteratur, die über wirklich oder angeblich wahre Fälle berichtet. Der Roman Kaltblütig in Cold Blood des US-Amerikaners Truman Capote aus dem Jahr 1965 ist ein sehr bekanntes Beispiel der Gattung True Crime. Das Massaker von San Martin des Argentiniers Rodolfo Walsh von 1957 ein anderes. Die Wurzeln von True Crime reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück, sagt der Krimi-Experte Thomas Wörtche, nämlich bis zum französischen Aufklärer François Gaillot de Pitaval und seinen Sammlungen interessanter Rechts- und Verbrechensfälle.
Das war so erfolgreich, dass der Name des Herausgebers eben Pitaval sozusagen zur Gattungsbezeichnung geworden ist. Es gab im 19. Jahrhundert allerlei Pitawalle, das neue Pitawall. Es gab später im 20. Jahrhundert das Prager Pitawall von Egon Erwin Kisch. Es gab im DDR-Fernsehen sogar das Fernseh-Pitawall. Also das Interesse an echten Fällen, an Realitätserzählungen sozusagen aus der Realität war schon immer sehr groß. Klar, in Cold Blood war ein Meilenstein in a way. Ich denke, der nächste Meilenstein war dann, der Name ist schon gefallen, Joseph Wommo, Tod im Zwiebelfeld. Wobei in Cold Blood und eben auch Tod im Zwiebelfeld eben auch noch übrig geblieben ist, dass es da um einen Fall geht.
Und in Homicide haben wir dann eben den Gegensatz, dass wir viele Fälle parallel haben.
Parallel. Synchron. Wir haben in Homicide also ein Kontinuum, wie gesagt, also ein Gewalt- und Blutkontinuum und ein Kontinuum von politischem Druck auf die Polizisten und so weiter und so fort. Also alles das, wo der Einzelfall sozusagen unser Bild von Verbrechen und Verbrechensbekämpfung geprägt hat, das hat Homicide weggeräumt dann.
Liegt für die Leserinnen und Leser der besondere Reiz von True Crime im Vergleich mit fiktionalen Krimis ganz einfach darin, dass die darin geschilderten Begebenheiten wahr sind?
Zumindest, dass das behauptet wird, dass sie wahr sind. Ja. In vielen fiktionalen Krimis haben wir genau dasselbe. Es ist, haben nur einfach die Leute andere Namen. Aber die Fälle mögen genauso wahr sein. Aber True Crime hat so eine Art von Zertifikation durch die Realität sozusagen. Zu sagen, egal wie grausig wir hier Sachen berichten, es ist einfach wahr. Es gab ja eine ganze Welle von True Crime Büchern, die sich ja nur spezialisiert haben auf Serial Killer zum Beispiel. Und da werden natürlich die ganzen Gräuel, die sie in schlechten Serial Killer Romanen ausgefaltet finden, wenn da nochmal von der Realität beglaubigt, ob die jetzt nun wirklich wichtig sind für den Kriminalfall, also für die Einschätzung, für die Soziologie, für die Psychologie oder was auch immer ist, eine zweite Frage. Auf jeden Fall sind Menschenteile in Tupperware-Büchsen, da haben da sozusagen noch den Reiz des authentischen Gruselns.
Und in Sachen Soziologie oder Psychologie, da setzt ja Homicide von David Simon schon gewisse Maßstäbe. Das heißt, er schaut da wirklich hinter die Kulissen in die Psyche der Polizisten. Er schaut ganz präzis auf die einzelnen Quartiere dieser Stadt Baltimore, die er beschreibt. Da erfährt man auch sehr, sehr viel wirklich über die Demografie und die Soziologie der US-Amerikaner. Großstadt.
Absolut. Er schaut in die Psyche der Polizisten, er schaut nicht so sehr in die Psyche der Täter, was übrigens auch ein Unterschied ist zu den Cours Célèbres, also wo es um einzelne Fälle geht, wo eher die Täter im Mittelpunkt stehen, sondern er schaut in die Psyche der Polizisten. Viele Polizisten sagen auch, es interessiert mich überhaupt nicht, was der Täter gedacht hat dabei. Ich bin nur froh, wenn ich ihn erwische. Und das ist natürlich der große Vorzug von Polizeireportagen auch, dass das Großstadtliteratur ist. Also ganz genau die Großstädte vermessen, genau hingucken, analysieren, beobachten, die Veränderungen von Stadt beschreibend. Das sind natürlich hochspannende stadtsoziologische Bücher auch noch.
In Homicide beschreibt David Simon den Polizeialltag aus dem Blickwinkel der Polizisten. Dazu gehört auch die Arbeit der Gerichtsmedizin.
Aus der Sicht des Rechtsmediziners erzählt jede Leiche eine Geschichte. Bei einer Schusswunde kann der Rechtsmediziner aus der Menge und dem Muster der Schmauchspuren und anderer Rückstände ersehen, ob eine bestimmte Kugel durch eine aufgesetzte Waffe aus unmittelbarer Nähe oder aus einer Entfernung von mehr als einem Meter abgefeuert wurde. Darüber hinaus kann ein guter Rechtsmediziner an den Rändern der Eintrittswunde ablesen, in welchem Winkel die Kugel ungefähr in den Körper eingedrungen ist. Stammt die Schusswunde von einer Schrotflinte, kann der Mediziner anhand des Verteilungsmusters des Schrots die ungefähre Entfernung zwischen der Mündung der Waffe und dem Ziel abschätzen. Eine Austrittswunde zeigt dem Rechtsmediziner, ob das Opfer freistand oder ob es sich beispielsweise an eine Wand lehnte, auf dem Boden lag oder auf einem Stuhl saß. Und wenn es mehrere Schusswunden gibt, kann ein guter Rechtsmediziner einem nicht nur sagen, welche Kugel die tödliche war, sondern in vielen Fällen auch, welche Kugeln zuerst abgefeuert wurden oder welche Wunden dem Opfer postmortem und welche antemortem zugefügt wurden.
Solche praxisnahen Erklärungen aus der Gerichtsmedizin stehen in deutlichem Gegensatz zu dem, was wir von Verbrechen, Ermittlungen und Beweisführung wissen. David Simon rückt uns den Kopf zurecht. Was wir zu wissen glauben, ist Quatsch. Und was wir übers US-Justizsystem zu wissen glauben, ist höchst unzureichend. Beispielsweise das Funktionieren von Geschworenengerichten. Was dem Geschworenensystem in Baltimore wirklich geschadet habe, sei nicht mangelnder Bürgersinn, sondern das Fernsehen.
Man greife sich willkürlich 12 Einwohner und Einwohnerinnen von Baltimore heraus, ganz gleich, ob aus schwarzen Stadtteilen wie Ashburton und Cherry Hill oder aus weißen wie Highland Town und Hamilton, Und die Chance ist groß, dass man darunter nur wenige kluge, einsichtsvolle Bürger findet. Einige der 12 haben die Highschool abgeschlossen, einer oder zwei waren vielleicht sogar auf dem College. Die meisten haben einfache Jobs, nur wenige eine richtige Ausbildung. Baltimore ist eine Arbeiterstadt, ein Ausläufer des Rust Belt der Ostküste, des Industriegürtels, der sich nie richtig vom Niedergang der amerikanischen Stahlindustrie und des Schiffbaus erholt hat. Die Arbeitslosenquote ist hoch, das Bildungsniveau im Vergleich zu anderen amerikanischen Städten niedrig. Seit mehr als 2 Jahrzehnten wandern steuerzahlende Bürger ab. Die übergroße Mehrheit der weißen und schwarzen Mittel- und Oberschicht Baltimores wohnt inzwischen außerhalb der Stadtgrenzen. Und diese Leute stellen dann die Geschworenen der Countys rund um Baltimore. Die Folge davon ist, dass die meisten Stadtbewohner den Geschworenensaal mit Vorstellungen von Schuld und Sühne betreten, die sie hauptsächlich aus billigen Fernsehgeräten bezogen haben. Die Glotze, nicht der Staatsanwalt, nicht der Verteidiger und ganz gewiss nicht die Beweisführung bestimmt das Denken eines Geschworenen in Baltimore. Die naiven Vorstellungen, die sich viele Geschworene von ihrer Arbeit machen, stammen geradewegs aus dem Fernsehen. Am liebsten würden sie den Mord hautnah erleben, ihn aus nächster Nähe sehen, zumindest als Videoaufnahme in Zeitlupe. Und wenn nicht das, so soll der Täter doch bitte schön im Zeugenstand auf die Knie sinken und um ein mildes Urteil betteln. Zwar werden nur bei 10% aller Verbrechen Fingerabdrücke gefunden, dennoch erwartet der durchschnittliche Geschworene Fingerabdrücke auf der Schusswaffe, Fingerabdrücke auf dem Messer, Fingerabdrücke auf jeder Türklinke, jeder Fensterscheibe, jedem Schlüssel.
David Simons Polizeireportage Homicide ist ein Stück über den Verfall einer US-Großstadt, eine Anklage gegen die Verwahrlosung der Innenstädte und gegen ein Wirtschaftssystem, das Teile der Bevölkerung für nutzlos hält und sich selbst überlässt. Sich selbst und Drogengangs die ganze Quartiere kontrollieren. Das Leben eines jungen Afroamerikaners ist in der Praxis wenig wert und der Kampf der Polizei aussichtslos. Dieser Nachrichtenwert von David Simons Buch ist das eine. Homicide ist aber auch ein großartiges Stück Literatur. Simon erzählt lakonisch und sachlich und variiert virtuos das Erzähltempo. Homicide liest sich wie ein Thriller. Auch der Krimi-Experte Thomas Wörtche schätzt David Simons literarische Qualitäten.
Nein, das ist ein sehr, sehr geschickter Erzähler natürlich, der also auch die Kamera sozusagen aufzieht und wieder zumacht. Also er fängt mit ganz kleinen Details an, dann geht er plötzlich in die Geschichte, dann erklärt er, und das ist immer spannend, die Hintergründe, warum was so ist, warum plötzlich zum Beispiel Schusswaffengebrauch von Polizei ganz anders bewertet wird als noch vor 2 Jahren, was sich da politisch geändert hat. Dann geht er wieder in die Köpfe der einzelnen Polizisten oder in die unterstellten Köpfe. Das ist, finde ich, auch sehr, sehr geschickt gemacht. Das ist lakonisch und gut geschrieben. Das ist literarisch sehr satisfaktionsfähig. Also da sind wir wirklich ein großer Schreiber auch.
In Baltimore ereignen sich, wie gesagt, jedes Jahr um die 300 Morde bei 600.000 Einwohnern. Dem üblen Ruf der Stadt zollte Randy Newman 1977 Tribut. Harte Zeiten in der Stadt, singt er. In einer harten Stadt am Meer. Du kannst nicht wegrennen. Es gibt hier nichts gratis. Baltimore, es ist hart zu leben, es ist hart zu leben. Einfach nur zu leben.
Oh, Baltimore, man, it's hard. Just live.
Verlassen wir die US-amerikanische Großstadt mit ihrer hohen Verbrechensrate. Sprechen wir mit einem Kriminalpolizisten im Kanton Zürich. Knapp 1,4 Millionen Einwohner, im Durchschnitt 12 Tötungsdelikte im Jahr. Thomas Schieb arbeitet seit 8,5 Jahren bei der Zürcher Kantonspolizei, seit 3,5 Jahren im Dienst Kapitalverbrechen. Bei seiner Arbeit ist er, wie seine Kollegen in Baltimore, regelmäßig mit blutverschmierten, albtraumartigen Tatorten konfrontiert.
Wenn wir an den Tatort kommen, haben wir bereits sehr viel Überlegungen angestrebt und finden da deshalb auch nicht unbedingt Zeit, uns allzu lange mit den Bildern aufzuhalten. Also wir müssen uns sofort überlegen, was ist überhaupt geschehen, einen Gesamtüberblick verschaffen und dann, was muss als nächstes unbedingt passieren? Welche Ermittlungen müssen getätigt werden, damit ja nichts verloren geht von der Spurenlage und so weiter?
Das heißt, Sie betrachten die Tatorte eigentlich so vom technischen, ermittlungstechnischen Standpunkt aus und nicht vom visuellen?
Das ist korrekt. Das Visuelle gehört natürlich dazu, geht sicher auch nicht einfach spurlos an uns vorbei. Wir sind nicht kaltblütig in diesem Sinne. Aber wie gesagt, wir haben sehr viele andere Aufgaben zu bewältigen und uns denen zu widmen. Ich vergleiche das oft vielleicht wie mit einem Chirurgen, der das Messer ansetzen muss. Der kann sich auch nicht zu viel Gedanken machen, was für ein armes, nicht ein Opfer bei ihm, sondern was für einen Patienten das Schicksal dahinter liegt, sondern er muss sich auf seine Aufgabe konzentrieren.
Das heißt, diese Bilder, die Sie sehen am Tatort, die gehen Ihnen nicht unbedingt noch nach Feierabend, wenn Sie zu Hause mit der Familie sind?
Nein, mindestens bei mir ist das nicht so. Also ich bin auch froh, ich denke, das könnte beim einen oder anderen ein Problem sein. Und da wir doch ein breites Aufgabenfeld zu bewältigen haben bei der Kantonspolizei Zürich, gibt es für Leute, die damit Mühe hätten, eben auch andere Bereiche, wo sie dann wirken können.
Grundsätzlich denke ich, es geht einem ja sicher auch im Kopf noch ein bisschen herum, was man da trifft, auch wenn es einem nicht so albtraumartig, habe ich gesagt, verfolgt. Wie werden Sie mit diesen Eindrücken fertig?
Wir sind ja meistens eigentlich als Team unterwegs, also selten ist einer wirklich nur allein. Es sind viele Leute vor Ort und dann aus unserem Dienst arbeiten oftmals auch andere mit. Und ich denke, wir sprechen ja auch viel miteinander und verarbeiten so auch Eindrücke.
Im Buch von David Simon, da merkt man, dass die Polizisten, die Detectives des Morddezernats von Baltimore manchmal einen gewissen Galgenhumor entwickeln oder im tragischen Fall, dass sie ein Alkoholproblem haben und dass die Ehe zu Brüche geht und solche Geschichten. Können Sie diese Nöte oder diese Arten von Reaktionen nachvollziehen?
Ja, vielleicht bis zu einem gewissen Grad. Also ich denke, der Galgenhumor, der ist uns eigen, den müssen wir auch nicht verleugnen. Aber wir sind nichtsdestotrotz auch professionell. Wir wissen, dass das zur Bewältigung für uns selber gut ist, aber natürlich nie an einem Tatort passieren darf, wo vielleicht noch weitere Geschädigte vor Ort sind. Also ich denke, das haben wir eigentlich schon im Griff so.
Ein Problem, das David Simon im Buch Homicide auch bespricht, ist das Problem des Fernsehens. Er sagt, dass die Öffentlichkeit die Polizeiarbeit eigentlich wahrnimmt durchs Fernsehen. Nach 60 Minuten ist der Fall gelöst und die Leute haben immer Zeit, an einem Fall zu arbeiten und der wird dann gelöst. Dann kommt der nächste Fall irgendwann einmal. Dieses verschobene Bild dieser, sagen wir, Krimi-Realität, Fernsehserie-Realität, die nicht übereinstimmt mit ihrer Wirklichkeit, merken Sie das manchmal auch?
Also man merkt es vor allem im Gespräch mit Drittpersonen oder auch mit Kollegen, Verwandten, die dann, wie Sie richtig sagen, sich am Fernsehen orientieren, wo die Verbrechen in einer Stunde spätestens oder anderthalb geklärt sind. In jedem Fall man immer Spuren findet, egal wo, und diese eigentlich nur richtig interpretieren muss und dann wäre der Fall gelöst. Aber das ist eben Fiktion und die Realität sieht wirklich anders aus.
Ein Problem sehe ich auch, das Prestige des Berufs des Polizisten. Ich denke, die Polizei steht ja immer unter besonderer Beobachtung und ich habe aus den Medien jeweils das Gefühl, die Leute haben gar kein großes Verständnis für die Polizeiarbeit, weil sie eben gar nicht kennen.
Das ist genau der Punkt. Also man muss hier den Leuten auch verzeihen. Es fällt oftmals schwer, weil, wie Sie richtig sagen, das Verständnis ist nicht immer da oder sozusagen gar nicht an einem kleinen Ort. Und das kann ärgern, aber wir sind ja eben an das Amtsgeheimnis gebunden. Wir dürfen weniges bis gar nichts an die Öffentlichkeit tragen und die Leute vergleichen dann, wie wir besprochen haben, mit dem Fernsehen und dann entsteht einfach eine solche Haltung.
Die Fälle, die Sie lösen, ist es da schon vorgekommen, dass Sie einen Fall richtig gehend persönlich genommen haben, dass Sie gedacht haben, der dieses Verbrechen begangen hat, den will ich unbedingt schnappen?
Nein, jetzt, das ist mir noch nicht passiert. Ich denke, das kann vorkommen und das kann hilfreich sein vielleicht, dass genügend Ehrgeiz vorhanden ist, wobei ich denke, bei schweren Verbrechen ist das eh der Fall. Nur finde ich, man muss aufpassen, dass man sich nicht persönlich zu stark einbringt, sondern immer auch eine Objektivität wahrt. Es kann fatal sein, wenn ich mich zu sehr einbringe und denke, ich müsse einen Beschuldigten gleich verurteilen, dann bin ich wie nicht mehr objektiv und verpasse vielleicht gewisse Dinge, die ich erreichen könnte, wenn ich eben objektiv wäre.
Wenn Sie Ihre Ermittlungen abgeschlossen haben, Sie und Ihre Kollegen vom Dienst Kapitalverbrechen, verfolgen Sie diese Fälle dann weiter, wie das ausgeht vor Gericht?
Die großen Fälle ganz bestimmt. Also wir lesen ja auch die Zeitung und das kommt früher oder später immer eigentlich in den Medien. Vielleicht wendet sich gar einmal ein Staatsanwalt wieder an uns und orientiert uns über das Ergebnis. Also das interessiert schon. Auf der anderen Seite müssen wir auch lernen, nicht zu sehr für das Ergebnis nachher zu arbeiten, sondern einfach unsere Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen zu erledigen.
Thomas Schieb, was ist das für ein Gefühl, wenn Sie zum Beispiel die Ermittlungen aus polizeilicher Sicht erfolgreich abgeschlossen haben? Also Sie haben die Täterschaft nachgewiesen und so jemand wird freigesprochen. Haben Sie dann ein Gefühl des Misserfolgs?
Ja, das ist normal, das hat jeder, das schmerzt. Aber eben auf der anderen Seite denke ich, wir müssen einfach versuchen, das Optimum rauszuholen, also möglichst gut zu ermitteln. Und wenn wir zusammen mit der Staatsanwaltschaft alles Mögliche getan haben, dann ist einfach nicht mehr vorhanden. Und ja, am Schluss ist eben das Gericht, das entscheidet. Und das müssen wir, so schmerzhaft es sein kann, auch akzeptieren.
David Simon beschreibt ja die Realität im Morddezernat von Baltimore, also 600.000 Einwohnerstadt, knapp 300 Morde im Jahr, also ganz anders als im Kanton Zürich, wo es im Monat ungefähr ein Tötungsdelikt gibt. David Simon beschreibt auch einen riesen Stress dieser Beamten. Die rennen von Tatort zu Tatort, die müssen ständig an mehreren Fällen parallel arbeiten, die haben kaum Zeit, um durchzuatmen. Kennen Sie diese Art von Realität auch aus Ihrer Arbeit?
Ich denke sicher nicht im Umfang wie in Baltimore, aber wir haben natürlich auch immer mehrere Fälle gleichzeitig zu bearbeiten, aber darunter sind dann vielleicht auch weniger umfangreiche. Das hilft, dass wir eben an den großen Fällen vielleicht intensiver arbeiten können, dass wir mehr Zeit haben. Aber wir haben, jeder von uns, jede hat auch mehrere Fälle gleichzeitig.
Was ist die Motivation für jemanden, Kriminalpolizist zu werden?
Ich denke, es geht vor allem darum, dass man eben Verbrechen bearbeitet, die, wie es der Name unseres Dienstes sagt, eben wichtig sind, also Kapitalverbrechen und deshalb ja auch entsprechend eingestuft sind im Strafgesetzbuch. Wir haben einen sehr abwechslungsreichen Beruf. Wir wissen nie genau, was uns erwartet. Es hat viele Facetten und das ist auch interessant. Also wenn man wie ein Puzzle die Steine zusammenfügt und am Schluss ein Ganzes erhält, das bringt mitunter auch Spannung und ja, macht Spaß.
Soweit Thomas Schieb vom Dienst Kapitalverbrechen der Kantonspolizei Zürich.
When you walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole.
Es ist das große Verdienst von David Simon, dass er mit Homicide den Blick der Leserinnen und Leser auf die Arbeit der Polizisten lenkt, ohne die wir nicht ruhig schlafen könnten. Simon stellt die Polizisten weder besser noch schlechter dar, als sie sind. Er zeichnet ein realistisches Bild von Menschen mit ihren Stärken und Schwächen und Dienstmarken. Das ist faszinierend, denn dieses Buch lässt uns an einer unbekannten Welt teilhaben, in der es ums zutiefst Menschliche geht. Um Leben und Tod.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.